Ja, schön hier in Lauenburg zu sein. Ich werde immer wieder öfter jetzt hier sein dürfen. Nennen wir es mal so. Erst einmal, schon seit Jahren finde ich es immer wieder schön, hier in dieser Gemeinde zu sein. Und mir macht es Freude, immer wieder hier hinzukommen. Heute, die Predigt befindet sich in Johannes 5. Also diese Predigt habe ich nicht unbedingt selbst gemacht. Diese Predigt habe ich geklaut, mehr oder weniger von meiner Frau. Wir waren in Schweden jetzt hier vor 3 Wochen im Urlaub und wir haben miteinander am Mittagstisch gesessen und über unsere Morgensandacht gesprochen und wir haben einfach gesagt, Mensch, das wäre gut für eine Predigt. Und wir haben gemeinsam 3 Punkte ausgearbeitet und das tat uns richtig gut, gemeinsam das so für uns zu entwickeln. Und jetzt seid ihr die Ersten, die diese Predigt hören dürfen. Denn ich finde das sehr, sehr gut, einfach diese Sache hier für uns. Johannes 5, Abvers 1, da steht, bald darauf feierten die Juden ein Fest in Jerusalem und auch Jesus ging hin. In der Stadt befindet sich nicht weit vom Schaftor entfernt der Teich Bethesda, wie er auf Hebräisch genannt wird. Er ist von 5 Säulenhallen umgeben. Viele Kranke, Blinde, Gelähmten und Gebrechlichen lagen in diesen Hallen und warteten darauf, dass sich Wellen auf dem Wasser zeigten. Von Zeit zu Zeit bewegte sich nämlich ein Engel Gottes das Wasser. Wer dann als Erster in den Teich kam, der wurde gesund, ganz gleich welches Leiden er hatte. Bis dahin, also, haben wir das irgendwie in unserem Leben so empfunden, dass wir krank waren, dass wir blind waren, dass wir irgendwie gelähmt waren, dass wir schwach waren, dass wir nicht mehr ein- oder auswussten. Und wir haben darauf gewartet, auf einen Lottoschein, der gewinnt. Wir haben darauf gewartet, dass endlich so irgendein Engel von oben kommt und sagt, hier, boom, du hast das, was du immer haben wolltest. Viele von uns haben so dieses Gefühl, wenn nur das oder das wäre, dann geschieht das, was ich mir immer gewünscht habe. Nun, keine Ahnung, wie es in dieser Gemeinde ist, aber ich kenne manche Christen, die herumpilgern von einer christlichen Veranstaltung zum nächsten. Die sagen, nur wenn diese Person mit mir beten würde, dann geschieht das. Oder wenn jene Person mit mir beten würde, dann wäre ich endlich hier oder dieses Mal los. Und das ist so, wie wir manchmal diese Mentalität so haben. Wenn endlich nur das wäre, dann boom, dann bin ich alle meine Sorgen denn los. Und hoffentlich können wir uns ein bisschen damit identifizieren, mit Menschen, die nicht ständig auf der Siegestraße sind, die nur strahlen und protzen vor Kraft, sondern manchmal einfach schwach sich fühlen, manchmal einfach krank sind, manchmal nicht ein oder aus wissen, weil wir wie blind sind und manchmal einfach sogar von Angst oder Sorgen gelähmt sind. Und da könnte ich mich persönlich mit diesem Mann hier sehr, sehr gut auch identifizieren, der an diesem Teich lag. Ich lese weiter ab Vers 5. Eine von den Menschen, die dort lagen, war schon seit 38 Jahren krank. 38 Jahre lang war er schon krank, lag denn dort, hat auch Erwartungen. Was passiert? Er war in ein gewisses tägliches Trott reingekommen. Kennt ihr das, wo man einfach jeden Tag immer wieder und immer wieder das Gleiche so tut? Gerade vorgestern war ich unterwegs und normalerweise fahre ich am Freitag dann nach Wedel, weil ich vorher unterrichte. Und an diesem Tag war es woanders und ich bin abgebogen und merkte, ups, falsch. Ich wurde eigentlich in genau der gegengesetzten Richtung, weil ich meine Routine drauf hatte. Ich war in meinen Trott hineingekommen. Nun, da steht es ab Vers 6, als Jesus diesen Mann sah, erfuhr er, dass er schon so lange an seiner Krankheit litt. Da fragt er ihn, willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Nun, liebe Leute hier, ich frage euch mal wirklich die gleiche Frage. Stell mal vor, Jesus ist wirklich gegenwärtig hier heute und sagt, möchtest du gesund werden? Möchtest du endlich sehen können, wo du blind bist? Möchtest du endlich Kraft haben, da wo du schwach bist? möchtest du gerne, wo du sagst, ich bin gebunden an irgendetwas, loswerden? Natürlich scheinen wir, ja, wollen wir. Aber ich bin nicht ganz so sicher, ob wir es wirklich wollen. Der Mann hier sagte, Jesus wacht, willst du gesund werden? Und er sagt, ach Herr, entgegnete der Kranke, ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es aber alleine, komme ich immer zu spät. Ist es nicht wie bei uns? Ich kann nichts dafür, keine hilft mir. Ich kann nichts dafür, ich bin zu langsam. Alle anderen sind schneller, alle anderen sind schöner, alle anderen sind irgendwie reicher oder besser oder sonst was. Wir haben so viele Ausreden. Aber Jesus fragt, warum bist du noch nicht gesund? Das war nicht die Frage. Er bietet ihm etwas an und sagt, willst du gesund werden? Und er kommt an mit Ausreden. Ich kenne das auch bei mir. Willst du das und das? Oh ja, aber ich muss dafür früh aufstehen, nicht wahr? Willst du abnehmen? Ja, dann muss ich mehr Sport machen. Wir kennen das. Wir haben alle diese innere Schweinehund. Und wir sind Experten bei Sachen aufschieben. Morgen. Wir haben zu Hause 4 Teenager. Eigentlich mein ältester Sohn hat noch eine Freundin, sie ist fast immer denn da. Also haben wir eigentlich 5 Leute zwischen 13 und 18. Machst du das? Ja, gleich. Gleich gibt's nicht. Was heißt gleich? Ja, mach ich gleich. 20 Minuten später und immer noch nicht gemacht. Ja? Also es hätte auch Jesus sein können. Na, möchtest du geheilt werden? Ja, gleich. Kommt nie. Und manchmal sind wir genauso. Wir sagen, ja, Herr, wir wollen, aber doch nicht jetzt. Ja, also wasch mich, aber mach mich nicht nass. Und wir sind häufig dabei, mit Jesus genauso umzugehen wie dieser Mann hier. Ja, Herr, ich bin in meinem Trott. Ich komme nicht raus. Ich bin krank. Ich bin gelähmt. Aber ich bin nicht daran schuld. Alle anderen sind daran schuld. Was kann ich denn dafür? Und das ist das, was dieser Mann hier sagt. Ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es aber alleine, komme ich immer zu spät. Gibt es nicht Momente in unserem Leben, wo Jesus gesagt hat, tu dieses und jenes? Und vielleicht gab es Momente, wo wir gesagt haben, okay, Herr, im Glauben gehe ich voran. Und sind wir dabei auf die Nase gefallen? Meistens nicht. Meistens haben wir erlebt, dass Gott uns wirklich da was Gutes geschenkt hat. Ich kenne aus meinem Leben aber Momente, wo Gott gesagt hat, tu dieses und jenes. Okay, ja, und dann gehe ich aus dem Gottesdienst und dann muss Essen gemacht werden und dann musste doch irgendwie Wäsche gewaschen werden. Ich war 4 Jahre alleinziehender Vater und dann musste noch diese Rechnung geschrieben werden oder diese Rechnung bezahlt werden und irgendwann kam ich wieder in meinen Alltagstrott. Und diese Stimme Gottes, was ich gehört habe, wo ich auch eigentlich Ja dazu gesagt habe, wurde ständig weiter und weiter nach hinten verdrängt. So dass ich es sogar irgendwie vergessen habe. Und dann Wochen später oder was kommt irgendetwas, wo ich sage, oh ja, stimmt, das wollte ich gemacht haben. Und da habe ich irgendetwas verpasst. Verpasst um Gottes Segen, verpasst um eine Chance im Glauben zu wachsen. Gott hat mich nicht bestraft, ich bin nicht dadurch krank geworden oder irgendetwas anders. Aber diese Gelegenheit, den Gott einem gegeben hat, war futsch. Und Gott sagt heute Morgen zu uns, willst du gesund werden? Willst du neu aufstehen? Willst du neu mit mir diesen Weg gehen? Willst du deine Gaben, die ich dir gegeben habe, wieder einsetzen? Und da kommen sofort die Ausreden. Aber Herr, aber. Und wir sind so schnell mit guten Ausreden. Aber Gott möchte uns doch ein bisschen herausfordern. Und deshalb die Frage heute Morgen. Jesus bietet Heilung an, Jesus bietet etwas an. Wollen wir es wirklich? Ich hoffe ja. Jesus sagte in Vers 8, da forderte ihm Jesus auf, Steh auf, roll deine Matte zusammen und geh. Und im selben Augenblick war der Mann geheilt. Und er nahm seine Matte und ging seines Weges. Ist das nicht toll? Gott hat hier wirklich eingegriffen. Der Mensch hatte noch nicht mal die Möglichkeit hier zu sagen, ja, Herr, ich will unbedingt. Sondern trotz diesen Zweifels, trotz dieser Ausreden, wirkte Gott auf mächtige Art und Weise. Und vielleicht werden wir irgendwann mal leben, dass wir auch sagen, ja zu Gott. Und dann gibt es eine Veränderung in unser Leben. Vielleicht nicht ganz so radikal bei diesem Mensch, der endlich wieder laufen könnte, aber vielleicht lassen wir etwas, was wir früher getan haben. Vielleicht fangen wir etwas Neues an, wozu Gott uns dazu ermutigt. Vielleicht ist das, dass wir unsere Zeit anders einteilen und mit Gott auf diesen Weg gehen. Und wir freuen uns darüber und Jesus freut sich auch darüber. Und das ist was Schönes. Und man würde denken, dass auch die anderen Menschen um uns herum sich auch freuen würden, oder? Ja, leider nicht. Das geschah an einem Sabbat. Einige der Juden, die den Geheilten sah, hielten vor ihm: Heute ist doch Sabbat, da darf man keine Matte tragen. Willkommen im Christentum. Also ich kann mich echt manchmal einfach die Haare rausraufen, was wir als Christen anderen Christen manchmal antun. Und es tut mir echt in der Seele weh, das zu sehen, was wir manchmal so gemacht haben. Hier ist ein Mann, er war gelähmt, er ist geheilt worden von Jesus. Zum ersten Mal nach 38 Jahren in seinem Leben kann er laufen und da kommt eine geistliche Hindernis. Das darfst du nicht tun. Was ist das? Und wie oft haben wir es vielleicht erlebt, dass wir etwas Gutes mit Jesus erlebt haben und dann kommen wir wieder zurück in unsere Gemeinde und jemand sagt, das war nicht ganz richtig. Und dann kriegen wir diesen Dämpfer und sagen, was soll das? Wie oft habe ich früher mal Jugendfreizeiten geleitet? Und die Jugendlichen kamen zurück in ihre Gemeinden und haben dann Geistesgaben empfangen. Die haben wirklich vieles mit Jesus erlebt. Und da kamen die etwas ältere, nette Geschwister hin und haben gesagt, du bist noch nicht so weit, das darfst du nicht. Und ich konnte einfach heulen. So viel wurde kaputt gemacht dadurch. Und da sind fromme Menschen, genau wie die Pharisäer fromm waren. Und wir haben uns auch manchmal das schuldig gemacht, wo wir anderen Menschen vielleicht doch auf die Füße getreten sind, bewusst oder unbewusst, weil sie etwas anders gemacht haben als wir. Heute ist doch Sabbat, da darf man keine Matte tragen. Aber der Mann, der mich geheilt hat, hat es mir ausdrücklich befohlen, antwortete er ihm. Wer hat dir so etwas befohlen, fragten sie ihm nun. Doch das wusste der Mann nicht. Denn Jesus hatte den Teich wegen der großen Menschenmenge bereits wieder verlassen. Er wusste auch nicht, wer das war. Manchmal ist es auch so in unserem Leben, dass Menschen, die wir kaum kennen, etwas auslösen können. Die stoßen etwas an. Und manchmal wissen diese Leute, die es angestoßen haben, noch nicht mal, dass sie etwas angestoßen haben. Ein paar Mal sind in meinem Leben Leute zu mir gekommen und haben, danke Jason für dieses und jenes. Und ich war, danke, bitte, wer bist du? Ich habe keine Ahnung. Ja, da hast du irgendwo mal was gesagt oder irgendetwas mal gebetet oder irgendetwas mal gepredigt. Und das war absolut für mein Leben ein, wirklich wie ein Wendepunkt. Danke dafür. Und ich sitze dann da oder stehe da und denke, okay, kann sein, ich weiß es echt nicht mehr. Gott benutzt manche Menschen ganz anders, als sie selbst das so wahrnehmen. Nun, weiter geht es hier in der Geschichte, da steht, später traf Jesus den Geheilten im Tempel und sagte zu ihm, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit du nicht etwas Schlimmeres als deine Krankheit erlebst. Da ging der Mensch zu den Juden und berichtete, es war Jesus, der mich geheilt hat. Nun, was sagt Jesus hier? Man kann vieles, glaube ich, falsch auslegen. Man könnte sagen, oh, wenn du geheilt wirst und du weiter sündigen wirst, wird dir noch eine schlimmere Krankheit befallen. Das ist ein bisschen krass, nicht wahr? Der drohende Gott, der nur darauf wartet, uns zu strafen. Welches Bild haben wir tatsächlich von Gott? Ist Gott der liebende Vater im Himmel, der seine Kinder alles Gute geben möchte? Oder ist er der böse, richtende, strafende Wesen, der Freude hat, wenn anderen leiden? Ganz tief in uns drin hoffe ich, dass wir eine Vorstellung von Gott haben, wie ein Vater das so sein sollte. Ein Vater, der es gut mit uns meint. Ein Vater, der gerecht ist, aber ein Vater, der uns von Herzen liebt. Jesus sagt hier nicht, dass was anderes, Schlimmeres an Krankheiten uns befallen wird, sondern wenn wir sündigen, entfernen wir uns, besonders bevor Jesus am Kreuz gestorben ist, von der Gnade und von der Nähe Gottes ab. Es ist nicht schlimm, gelähmt zu sein, verglichen mit der Ewigkeit in der Trennung von Gott. Und Gott möchte uns hier klar machen, dass unsere Sünden Konsequenzen haben. Konsequenzen für uns, Konsequenzen für die Menschen um uns herum. Der Mann war gar nicht gestört durch dem, was Jesus sagte. Jesus sagte, du bist gesund. Bleibe gesund, lebe gesund. Bleibe in der Gegenwart Gottes. Der Mann ging hin zu den Juden, berichtete, oh, es war Jesus, Jesus hat mich geheilt. Der Jesus, den die Juden sowieso nicht gut drauf hatten. Vers 18 sagt, von da an lauerten die Juden Jesus auf, weil er sogar am Sabbat Kranke heilte. Aber Jesus sagte zu ihnen, zu jeder Zeit tut mein Vater Gutes und ich folge nur seinem Beispiel. Diese fromme Menschen waren nicht bereit, an Sabbat Jesus heilen zu lassen. Waren nicht bereit, etwas Gutes geschehen zu lassen. Ich habe vorhin gesagt, segnen bedeutet, was Gutes zuzusprechen. Wir sind dazu von Gott berufen, Gutes zu tun. Gutes aneinander und füreinander. Und wir dürfen auch zulassen, dass anderen Menschen uns was Gutes tun und dass wir anderen auch Gutes tun. Es geht nicht darum, du hast mir ein Geschenk gegeben, jetzt muss ich dir ein Geschenk geben. So denken wir so häufig, nicht wahr? So, es muss irgendwie ausgeglichen sein. Es geht darum, dass wir Vergebung empfangen haben von Gott und wir vergeben denen, die es gar nicht zusteht. Das heißt, Gott hat was Gutes an uns getan, durch Geschwister, durch irgendjemand, und wir tun es anderen, die es gar nicht verdient haben, auch Gutes. Dazu hat Gott uns berufen. Jesus sagt auf anderen Stellen, du bist zu deinen Kindern lieb, du bist zu den Menschen um dich nahe herum lieb. Das tun die schlimmsten Heiden der Welt. Ich berufe euch dazu, euer Feinden zu segnen. Ich berufe euch dazu, die andere Wange hinzuhalten. Ich berufe euch dazu, wirklich hinauszugehen, um dieses Welt Salz und Licht zu sein, wo es dunkel und finster ist. Dazu seid ihr berufen. Nicht nur unter euch, sondern es weiterzugeben. Jesus sagte, mein Vater im Himmel tut Gutes. Und deshalb, genau wie Jesus, sollen wir Gutes tun. Wir haben in unserer Baptistengemeinde, wo ich Mitglied bin in Itzehoe, gerade eben eine ziemlich turbulente Woche vor 2 Wochen gehabt. Da war Wacken Open Air. Als ich in der Gemeinde kam, ich habe aufgehört, vollzeitig Pastor zu sein, 2003. Ich weiß noch ganz genau, wie Geschwister dagegen gebetet haben. Diese Teufelsveranstaltung, der größte Heavy Metal Festival der Welt. In Japan heißt es Hamburg bei Wacken. Also heißt es tatsächlich manchmal so, ja, unter manche Fans. Die kennen Hamburg nicht, aber Wacken kennen sie, ja. Und da weiß ich, wie viele Geschwister das ganz furchtbar fanden. Allerdings, es war immer interessant. Wir haben einige Leute bei uns in der Gemeinde, die dort arbeiten müssen. Zum Beispiel für den ganzen Kreis Steinburg, der Person, der für die ganze Verkehrseinteilung zuständig ist, musste dann den Verkehr einleiten für Wacken und die Pläne ausarbeiten. Jemand anders ist zuständig für das gesamte Rotes Kreuz und mit der ganzen Krankenwagen und alles. Jemand anders musste alles einrichten und dort immer da sein. Und vor einem Jahr war in Schweden ein großes Heavy-Metal-Konzert und der Leiter von Wacken kam dahin und er hat eine Metal-Bibel geschenkt bekommen. Und er sagte, das ist cool, das will ich bei uns haben. Könnt ihr 10.000 Bibeln bei uns verteilen nächstes Jahr? Und der Roller aus Schweden sagte, okay, gut, machen wir mit unserer Street-Church, also Straßenkirche, der Sphinxler. Und der hat dann auch geschaut online, welche Pfingstgemeinden es in der Nähe von Wacken gibt. Nix. Es gibt keine einzige Pfingstgemeinde in einem Radius von 45 Kilometern. Aber es gibt eine Baptistengemeinde in der Zoo. Und es gibt eine Neugründung von einer Gemeinde von einem Freund von mir, der mit England sehr viel zu tun hat, der unabhängig ist. Und diese Gemeindegemeinden haben zusammen mit diese Straßenprediger aus Schweden tatsächlich den Wagnis sind sie eingegangen, 10.000 Bibeln drucken zu lassen, über 20.000 Euro an Kosten, um die nach Wacken hinzubringen. Ein Team von 40 Leuten, die zu verteilen. Ist interessant, wir waren überall in Zeitungen drin. Christen verteilen Bibeln auf Wacken. Es wurde von vorne abgekündigt, hey, wenn ihr Sorgen habt, da hinten ist ein Zelt, geht da hin, die beten für euch. Und die waren absolut als Gesprächsthema überall. Die 10.000 Bibeln waren am ersten Tag alle schon weg. Wir werden nächstes Jahr 20.000 Bibeln drucken müssen. Und es war einfach erstaunlich, wie viele interessante, gute Gespräche es da gab. Nun, weshalb erzähle ich die Geschichte? Weil am Anfang, wie ich sagte, Leute haben gegen Wacken gebetet. Wir als Christen können nichts da zu tun haben. Aber langsam, es war echt interessant, die letzten 3 Wochen haben die Leute wie wild dafür gebetet, für Wacken, dass Gott da wirkt, dass Gott wirklich diese Herzen erreicht. Und jetzt beten wir dafür, dass diesen Samen, der ausgesät worden ist, und die Leute sind wieder zurück auf die ganze Welt, der verteilt, dass das weiter aufgeht. Ich möchte euch dazu einladen, mit auch dafür zu beten, dass Menschen tatsächlich dadurch zum Glauben gekommen sind. Ich betreue in Fahle einen Hauskreis. Fahle ist 4 Kilometer Luftlinie von Wacken entfernt. Und wir haben auch ein paar Geschwister, die in Wacken wohnen. Und da war da eine ältere Dame, die immer wieder auch mit Leuten gesprochen hat. Und sie stand auf ihrem Balkon und da kam jemand hin und sagte, wohin geht es? Und die kam ins Gespräch und sie sagte, du, hol dir unbedingt eine Bibel, das ist ganz wichtig. Ich werde für dich beten. Er sagte, okay, auf dem Weg wieder raus, 3 Tage später, hielt der Exe vom Balkon an und wartete, bis sie wieder rausgekommen ist. Ich habe meine Bibel bekommen, danke schön dafür, ich werde darin lesen und ich werde nächstes Jahr wieder hier anhalten. Schauen wir mal, was Gott da macht. Aber immer wieder solche Gespräche gab es mit diesen Leuten. Und das ist das, wo Gott manchmal unser Denken umwirft. Wir frommen. Wir wissen natürlich, was besser ist. Es gibt Christen, die jetzt dafür sogar beten, dass sie auf der Bühne sein werden, um ein kurzes Andacht zu halten beim Wacken Open Air. Warum nicht? Der freiwillige Feuerwehr spielt mit ihr Posaunen. Warum nicht ein Andacht? Gott kann alles möglich machen. Und er sprengt das, was wir für richtig halten. Gott ist das, was er tun möchte. Zu Ende hier, Jesus sagt, zu jeder Zeit tut mein Vater Gutes und ich folge nur seinem Beispiel. Nach dieser Antwort waren die Juden erst recht entschlossen, ihn umzubringen. Denn Jesus hatte nicht nur ihr Sabbatvorschriften missachtet, sondern aus ihrer Sicht sogar Gott sein Vater genannt und sich dadurch Gott gleichgestellt. Jesus ist Gott gleichgestellt. Jesus ist Gott. Und wenn wir einen Gott im Himmel haben, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alles Mögliche, was wir kennen, in Bewegung gesetzt hat, wenn wir einen Freund haben, und welch ein Freund ist unser Jesus, der wird für uns sorgen. Der wird uns herausholen aus unserem Trott. Und er wird für uns da sein. Wird es Gegenwind geben? Ja. Aber Jesus spricht heute zu uns: Mein Kind, möchtest du geheilt werden? Möchtest du Veränderung? Möchtest du was Neues erleben? Dann komm, steh auf. Und da dürfen wir nicht anfangen mit unserer Ausrede. Der Pastor in Schweden hätte sagen können, oh, 10.000, nee, woher kriege ich die 20.000 und so weiter. Gott hat eine Tür geöffnet und ist hindurchgegangen. Auch bei uns öffnet Gott Türen. Lass uns Mut und Kraft und Zuversicht haben, hindurchzugehen mit Jesus. Werden andere Christen manchmal uns dafür das Leben schwer machen? Bestimmt. Hier wurden sie Jesus umbringen. Hoffentlich kommt es nicht ganz so schlimm bei uns. Aber wir werden erleben, dass wir Segen von Gott haben und dass Geschwister uns dabei nicht nur auf den Kopf hauen werden, sondern manche werden uns sogar unterstützen. Und da freue ich mich darauf, dass wir unsere Geschwister helfen dürfen, diesen Weg mit Jesus zu gehen. Lass uns keine weiteren Steine denen im Weg legen, sondern lass uns ein Segen sein füreinander. Im Namen Jesus. Amen.